Stuhl, wo es ermöglichen, dass die Kinder und die Generation, die nächste Generation, sich bilden kann und sich entwickeln kann und kritisch ist gegenüber dem, was jetzt da ist, zum Beispiel, oder was da kommt, neue Ideen entwickelt, offen bleibt, motiviert ist, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, mit den Problemen auseinanderzusetzen, die da stehen, und nach Lösungen sucht. Und nicht schon voraus lernt, es gibt für jedes Problem gibt es einen Lösungsweg, und wenn man den geht, dann ist man am richtigen Ziel, sondern dass es nicht ums Ziel immer geht, und man weiß manchmal noch nicht genau, was das Ziel ist, sondern es geht um den Weg, den man macht, und der ist so vielfältig, wie die Menschen vielfältig sind.
Bonjour, ich bin Stiftungsrat bei der Sol, bin seit Anfang an dabei, das ist seit 23 Jahren. Ich bin eigentlich Gymnasiallehrer, habe als Gymnasiallehrer geschafft und bin erst dann pensioniert. Habe immer auch hier ein Pensum gehabt und gebe hier jetzt Schule, Französisch, Geschichte und was sonst so alles anfällt.
Okay. Mache ich alles.
Ist das gut?
Ja, das ist gut.
Matthias Held, ich habe die Schule gegründet mit Ruth Öxli und Bernhard Bonjour zusammen. Vor 23 Jahren.
Wow.
Okay. Und bin Primarlehrer, habe dann auch Psychologie studiert und leite jetzt die Schule und gehe und unterrichte da.
Ah, spannend. Das gefällt mir, die Kombination. Okay. Hey, ich bin erstaunt, dass es diese Schule schon so lange gibt. Ich bin natürlich lange weg aus dem Baselland, bin lange in Zürich gewesen, aber ich habe noch nie von dir gehört, bis vor 3 Jahren mal, dass man das erwähnt oder so. Wo mich als Thema langsam davon interessieren. Also vielleicht für die Zuhörer, wir sind dort in Liestel, in irgendeinem Gewerbegebiet. Wie heisst das?
Hadro. Das Hadro-Areal, das ist eine ehemalige Textilfabrik.
Genau.
Und jetzt ganz viele unterschiedliche Betriebe. Jetzt.
Und ich nehme an, die haben nicht hier angefangen, gell?
Aber wir haben einen kleinen Abbruch, Villa haben wir angefangen für ein Jahr. Ja. Und dann waren wir in einer alten Villa gewesen, mit ganz vielen verschiedenen Zimmern und Garten rundherum. Und dann haben wir etwas Größeres gesucht. Ja. Und haben dann da können reingehen in das Areal. Und darum gibt es das Areal eigentlich auch noch. Das ist auch ein Grund, warum wir da, dass wir da sind, dass es das Areal auch noch gibt.
Ah, sicher?
Überhaupt.
Dass es nicht abgerissen worden ist?
Genau.
Weil jetzt ist ganz viel Zeit drin, oder? Also wenn du
genau.
Die Vordertür anschaust, jetzt hier eine Riesenliste und mehrere Institutionen.
Genau. Ganz vielfältig. So vielfältig, wie wir in der Schule auch sind.
Okay. Wie lange sind wir schon da jetzt?
Seit 2004.
Ah, doch. Also.
Okay. Schon lange.
Schon lange. Wow. gehen doch gerade ein zur Gründungsgeschichte. Wieso gibt es? Was hat es ausgelöst? Wie haben wir aufeinander gefunden? Was steckt da dahinter?
Ein Zufall eigentlich. Ich bin auf Basel gekommen, in die Freie Volksschule, am Auberg. Dort, weil ich fand, es ist noch spannend, weil ich etwas anderes ausprobieren konnte, zu sehen. Und dann habe ich eben Ruth und Bernie dort getroffen. Und in dieser basisdemokratisch organisierten Schule haben wir dann aber schnell mal gemerkt, das ist schwierig, um dort das umsetzen zu können, was mir wichtig ist. So. Und es haben auch Strukturen gefehlt, die ich wichtig fand für eine Schule. Und es hat sich dann so entwickelt, dass man nach einem Jahr gemerkt hat, das geht eigentlich nicht mehr weiter. Und man muss vielleicht mal grundsätzlich darüber nachdenken, wie wir eine Schule machen und was für Strukturen braucht es, damit eine Schule gut funktioniert. Und die Schule war dort 15 Jahre alt. Ja. Und auch so ein bisschen in der Pubertätsphase vielleicht. Und viele Eltern, die dort waren, haben nicht mehr gewusst, warum die Schule überhaupt gegründet worden ist. Mhm. So die ganzen Anfänge von dieser Schule und warum man so etwas überhaupt macht, ist für viele hat keine Bedeutung gehabt oder hat keinen Hintergrund gehabt. Und es hat auch Kinder gehabt, die nicht am richtigen Ort waren dort. So. Und dann haben wir gesagt, man muss sich zuerst mal einig werden, was ist pädagogisch wichtig und wie muss das strukturiert sein, damit man das auch umsetzen kann. Und dort ist man sich nicht einig geworden, so dass man nach zwei Wochen, wo wir gestreikt haben, eigentlich, also keinen Unterricht gemacht haben, und gesagt, wenn wir den Unterricht erst wieder aufgreifen, wenn sich die Eltern über die Grundsätze einig werden. Und durch das keine Einigung gegeben hat, haben wir gesagt, dann gehen wir. Haben unsere Sachen eingepackt, alle Lehrer, und haben innerhalb von einem Tag haben wir eine Abbruchvilla gefunden in Prattelen. Und haben dann gesagt, am Samstag, Sonntag haben wir sie eingepackt. Wir haben gesagt, einen Tag brauchen wir noch, um die Sachen dort anzustellen und vielleicht noch ein bisschen putzen. Und am Dienstag können die Kinder kommen.
Wow.
Und wir machen dort mal weiter. Das war im Februar gewesen.
Also und dann haben wir aber angestreikt?
Alle, ja, wir sind alle sind okay. Rausgegangen. Mhm. Und alle sind dann mit uns dort mitgekommen. Mhm. Und es war klar, dass auch nicht alle Eltern können mitkommen nachher mit uns. So. Und dann sind die Hälfte der Eltern sind dann mitgekommen. Ein ganz kleiner Teil ist dort geblieben und der Rest hat sich überall dann verstreut. Dann.
Wow. Dann muss ich vielleicht noch kurz auf die Schule. Ich habe nie von der gehört. Gibt es die noch?
Die Freie Nein, die hat dann aufgehört.
Ah, die hat dann aufgehört. Okay, also das war auch schon irgendeine alternative Schule, gewesen, wo mal irgendeine Vision dahinter gesteckt ist, die ganz anders war, Ende 80er Jahre oder so.
Genau,
Da hätte ich zum Beispiel gehen können, wenn ich es gewusst hätte. Okay.
Und ja, freie Volksschule, das war so eine ganze Bewegung, die es überall in der Schweiz gegeben.
Okay.
Und die Idee, Grundidee war, dass das Eltern sind, die die Schule führen. Das heisst, die Eltern haben die ganze Schule geführt, sie haben Lehrer angestellt, sie haben auch die pädagogische Oberaufsicht gehabt, haben den Lehrern ein bisschen gesagt, was sie dürfen machen, was nicht.
Yeah.
Und dann, genau das ist das Problem.
Yeah. Okay.
Also Eltern mit ihren Kindern und haben dann vor allem die Schule immer aus der Perspektive von ihren Kindern gesehen. Also mit der Zeit eben, das ist eben die zweite Generation gewesen, nicht die gründere Generation. Und aus dem heraus hat es den Konflikt gegeben.
Spannend. Also wirklich eine starke Alternative zur Volksschule. Ich meine, in der Volksschule hat es immer so eine Schulpflege, oder, wo ein paar Eltern drin sitzen, aber sonst haben die Eltern nicht viel zu sagen. Oder? Also,
in der Regelschule haben die Eltern
nicht sagen, nein. Und dort haben sie einfach nur radikal gefunden, jetzt machen wir es. Okay. Kann man es ein bisschen vorstellen. Okay. Was ist denn dort der Reibungspunkt gewesen? Also wenn du das zusammenfassen kannst, wieso sind alle Lehrer sich... Also es ist ja schon krass, wenn alle Lehrer sich einig sind, nein, das geht wirklich nicht, dann... dass man so eine Einigkeit gehabt hat, finde ich noch erstaunlich. Also da jetzt irgendwie...
Also ausgewählt, die Schüler und die Eltern, die neu in die Schule gekommen sind, haben die Eltern auch ausgewählt, eigentlich, oder? So, und dort hat irgendwie auch... gefehlt, was will man eigentlich an der Schule? Mhm. Warum wechselt man an die Schule? Mhm. Oder? So. Und welche Eltern ist es an der richtigen Ort und welche Kinder? So. Und das hat dort gefehlt. Also man hat Kinder aufgenommen und Eltern aufgenommen, ohne genauer anzuschauen, was sind denn die Gründe dafür. Und dann sind auch die Kinder dort gewesen, die eine andere Betreuung gebraucht haben, das ist das eine. Mhm. Und auch Eltern, die eine ganz andere Vorstellung hatten, wie man Schule machen soll.
Zum Beispiel? Also anders wie die Regelschule, aber auch anders wie ihr es
wollt? Ich bin nicht mal sicher, ob es anders wie die Regelschule ist, einfach anders, wie wir es, wie es jetzt vielleicht auch von der Idee her, von der Freien Volksschule eigentlich gewesen wäre. Mhm. Mhm. Und wie es auch von der Gründer dort mal war, schon die Idee.
Okay, also du bist extra da angekommen, weil du
dich mit Emotionen identifizieren können. Ja, genau. Identifizieren.
Genau. Ja,
okay. Also und das kommt schon, das ist alles was eigentlich auch aus der reformpädagogischen Bewegung war. So, die Schulen sind gegründet worden, auch oft von Lehrern, die auch Kinder hatten, die mit ihren eigenen Kindern eine Schule gesucht haben, wo sie eben die, auch die reformpädagogischen Ideen dann wiedergefunden haben. Mhm. Oder haben können umsetzen denn. Mhm. Zum Teil sind sie vielleicht noch Lehrer in der Staatsschutz und dann einen sind dann gleichzeitig haben sie noch eine Schule gegründet für ihre eigenen Kinder. Wo sie das haben können konsequent umsetzen, was ihnen wichtig war von der Reformpädagogik.
Okay, dann ist es also recht so schnell gegangen. Wir haben eine neue Schule gegründet.
Ich habe vielleicht auch, weiß nicht, ob es spannend ist. Ich bin dort nicht Lehrer gewesen, sondern Vater. Mhm. zusammen mit meiner Partnerin. Wir hatten drei Kinder und haben die drei Kinder dort geschickt. Mhm. Und meine Partnerin ist eben Trud Döxli. Und die ist dann auch als Lehrerin eingestiegen. Mhm. Und hat dann bald einmal gemerkt, es läuft etwas ein bisschen schief. Mhm. Mhm. Also als Lehrer kann man seine Rolle als Lehrer gar nicht richtig ausüben. Dort, oder? Mhm. Das ist
genau.
Und der Matthias und Trud Döxli sind zusammen dann die Gründer von der neuen Schule. Die haben dort gezogen oder mhm. die Idee gehabt und gesagt, wir haben aber eine pädagogische Idee, die wir verwirklichen wollen. Die eigentlich dem entspricht, was die Freie Volksschule früher gesagt
hat. Ah, doch, ja.
Schon. Mhm. Ja, Kurs, ja, ja, sehr. Genau, sehr. Ich glaube, wir haben das weitergeführt, was eigentlich die Idee war. Genau.
Ja, oder okay.
Und weil es halt so, ich bin immer für Basisdemokratie. Weil es so basisdemokratisch organisiert ist, das ist dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also die Kinder sind eigentlich auch Mitglied vom Verein gewesen, hätten auch können abstimmen. Und dort, wo Konflikte gewesen sind und es jeden oben eine Vollversammlung gegeben hat von den Eltern, haben dann einzelne Kinder, andere Kinder davon gesagt, du musst dann heute so oben auch an die Versammlung kommen und so stimmen.
Yeah.
Und das ist dort, wo die Lehrer gesagt haben,
ganz spannend.
Das machen wir nicht mit. Wenn die Eltern ihre Konflikte nicht lösen können, dürfen nicht die Kinder reingezogen werden.
Spannend. Also da war ein Thema, das ich unbedingt gerade aufgegriffen habe, aber vielleicht steigen wir gerade ein. Also, von den Konzepten, die ich bis jetzt kenne für Schulen, ist mir eigentlich die wirklich sehr basisdemokratische Freischule, so Sudbury School Style, sehr sympathisch vom Konzept her. Mhm. Es ist dumm, dass es so eine Schule gegeben hat in Basel, also es war in Basel Stadt.
Ja, genau.
Wo Kinder schon können mitstimmen. Und das ist ein interessanter Fall, wo das eben so gut läuft. Ich habe auch schon mit Leuten über das geredet und habe dann auch so rausgespürt, es kommt extrem auf, also ja, ich kann es wahrscheinlich schwer in Wort fassen, aber es kann wie so eine Grenze überschritten werden, wo dann einfach alles auseinanderfliegt. Wenn nicht ein genug starker Konsens da ist und eine gute Beziehung wahrscheinlich da ist und so weiter und so fort. Und Konfliktlöseprozesse sind sicher sehr wichtig und das ist ja bei Sudbury School mit wie so eingebaut mit dem ganzen Gerichtsverhandlungszeug und so. Habe ich einmal miterlebt und so. Also ja, ich will jetzt nicht mega auf das einsteigen, aber es würde mich schon wundern, wieso hat es nicht funktioniert?
So ein Eindruck ist gesehen, sie sind gegründet worden, ist natürlich von 68 Eltern, wo wirklich auch eine gesellschaftliche Idee hatten. Mhm. Und einfach plötzlich gemerkt haben, mein Kind müsste in die Schule.
Yeah.
Und wenn sie in die Staatsschule schicken, oder? Yeah. Wenn sie dem ausliefern.
Yeah.
Mit der Zeit sind halt vor allem Kinder gekommen, die in der Regelschule grosse Probleme gekriegt haben.
Yeah.
Aus irgendwelchen Gründen, oder?
Yeah.
So, und die sind dann in die Freie Volksschule gekommen und sind dort tolle Kinder gesehen, aber halt auch Kinder, die bestimmte Problematik dann auch reingebracht haben.
Ja.
Und dann wäre eigentlich die Schule sehr darauf angewiesen, dass die Schule, also die Schule machen, nämlich die Lehrer, mit den Eltern können gut zusammenarbeiten und sich überlegen und entscheiden, wie gehen wir jetzt mit dem Problem, das das Kind mitbringt, um. Mhm. Und für einen Teil von den Eltern, wirklich nur für einen Teil, aber es liegen relativ wenig, ist die Bereitschaft nicht wirklich da gewesen. Mhm. Die haben ihr Kind gesehen und gefunden, ihr Kind muss sich doch völlig können entfalten und haben nicht wollen an der Problematik mitschaffen, wo immer eine Problematik von der ganzen Familie ist, von den Eltern auch.
Yeah.
Und von dort her ist das nicht gegangen, ich glaube.
Okay. Ja, ich kann mich nicht sprechen erinnern, eines der ersten, die ich gemacht habe für den Podcast, von der Schulmitgründerin von der, wie heisst die schon wieder? Lernstoffschule in Solothurn umgeben, bitte. Irgendwas ein Kaff bei Solothurn, ich weiß den Namen nicht. Und die hat, ich weiss nicht, da bin ich auch an so einer Infotag gegangen und habe lange mit ihr geredet. Es ist genau das gegangen und sie hat das immer versucht zu betonen. Sie muss es wie so fast schon kurieren. Oder? Das ist wie so, was für Menschen und wie viele Menschen zu welchem Zeitpunkt kommen neu rein in die Gemeinschaft. Es ist zwar nicht voll basisdemokratisch organisiert, aber trotzdem, es ist sehr frei. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Also man kann nicht einfach irgendwie ein Konzept nehmen und dann noch irgendwelche Leute reinlassen und dann kommt es gut wahrscheinlich. Das geht einfach nicht. Man muss wirklich ein bisschen eine Haltung kultivieren und eine Gemeinsamkeit kultivieren und so einen Umgang kultivieren. Eine Kultur, könnte man sagen, gewisse.
Ja.
Und dann kann man so langsam auch wie so Problemfälle oder ein bisschen schwieriger oder ein bisschen andere oder wie auch immer reinlassen und dann kann man da immer herausfinden, wie geht das. Aber wenn man einfach zu viel aufs Mal reinlässt, dann fliegt es auseinander. Also das hat sie auch immer gesagt, sie ist ganz vorsichtig, wer sie dann wieder drin. Also, kommen wir mal zu eurer Schule. Schule für offenes Lernen. Hat das schon immer so geheißen? Ist das denn entstanden, der Name? Yeah.
Wir haben lange ganz viel Mögliches überlegt. Ja. Und so. Und dann ist eigentlich der Begriff von offenes Lernen ist einfach in der Reformpädagogik ein Begriff. Okay. Und dann haben wir es von dort
übernommen. Heute sind wir nicht mehr so wahnsinnig.
Weiss, ja.
Begeistert vom Namen. Doch, der Name ist schon richtig. Aber Soul heisst unterdessen auch etwas in der Pädagogik, in der Didaktik, etwas, wo wir nicht ganz, ganz überzeugt sind davon, dass es jetzt so toll ist.
Okay.
Also heisst entweder selbstorganisiertes Lernen oder
systemisch organisiert, selbstorganisiert.
Selbstorganisiert, oder das zweite ist, weiß nicht, ob es zweite ist. Und wie ich zum Beispiel ein Gymnasium gern propagiert, ist dort aber eigentlich das Gegenteil von dem, was die Reformpädagogik will. Nämlich heisst, der Lehrplan und dann der Einzelfachlehrer legt fest, was muss gelehrt werden, bringt das Material und der Schüler organisiert sich selber, das so zu lehren, dass es am Schluss abgefragt werden kann und er seine Noten kriegt. Das ist das Gegenteil von dem, was die Reformpädagogik macht.
Also, was wird Reformpädagogik? Also, das ist eures, so bitte, das verstehe ich euch als Teil von dieser Bewegung oder als Teil von der.
Von der Reformpädagogik, ja.
Ja.
Okay.
Also, du musst sagen, von der Freni.
Ja, also, ein grosser Teil ist, also, die Freni-Bewegung oder die Freni-Pädagogik. Oder aus dem Französischen Le Mouvement de l'École Moderne, oder, wo es nie um die Person Freni eigentlich gegangen ist, sondern immer um eine politische Bewegung unter den Lehrer und Lehrerinnen. Und dort die Schule von innen aus eigentlich verändern und mitprägen. Mhm. Und nicht unbedingt im technischen oder didaktischen oder methodischen rein, sondern mal zuerst von der Haltung her und aus dem heraus nachher eigentlich eine Methodik oder Didaktik entwickeln, die entspricht den Kindern. Also, und von der Haltung, von innen raus her, von der Schule, von innen raus. Und es hat natürlich dort ganz am Anfang hat so angefangen, dass man mal so, wie alle Reformpädagogen, dass man mal der Lehrer nicht mehr auf dem erhöhten Podest war, oder? So. Aber dann auch schnell auch geschaut hat, es braucht Strukturen, wo die Kinder sich mit Lernen beschäftigen, was in der Welt draussen ist. Mhm. Und nicht nur sich beschäftigen mit dem, was in der Welt draussen ist, sondern auch etwas machen, wo die Welt draussen auch mit verändern. So. Also, dass sie sich mitprägen, die Schule. Oder? Also, dass sie eigentlich auch politisch tätig sind, sozusagen. Was dort natürlich schwierig war, oder im Schnellen mal auf Widerstand gestoßen ist. So. Aber das ist eine Bewegung, die es immer noch gibt, oder? Die ist weltweit. Und vor allem natürlich in den französisch sprechenden Gebieten, aber auch bei uns ist das auch bekannt. So. Okay. Aber man kennt es nicht, weil man eben nicht Freni-Pädagogik lernt, wie Montessori oder Steiner oder so.
Ja.
Und das, also das ist mal so aus dieser Freni-Bewegung, das ist so, was ich so mit reingebracht habe. Und dann Ruth Oechsli als Psychologin und Psychotherapeutin so vom Carl Rogers, das personenzentrierte Ansatz, reingebracht hat. Und dort haben wir uns eigentlich wie auch getroffen bei dem. Okay. Weil das so übereinstimmt eigentlich, oder ineinander sich gegenseitig unterstützt, von der Haltung her.
Und jetzt haben wir 23 Jahre gehabt, um das in Räumlichkeiten umzusetzen, in Prozesse umzusetzen, in Rollen, in...
Genau, und ständig am Lernen, ständig immer noch am Lernen sein und weiterentwickeln. Man ist nie am Ende in dem Sinn, oder? So. Also nicht auch in den 23 Jahren ist ganz viel passiert. Also da haben wir... wir machen es heute anders als vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Eben, jetzt, du hast gesehen, vorher bei uns sieht es aus, wir würden gerade die Schule zügeln.
Yeah.
Und das heisst einfach, wir überlegen uns wieder, was ist uns wichtig, was braucht es für das nächste Jahr, wie tun wir die Räume einrichten, was haben wir für Kinder, ja, wie sich die Gruppe sich zusammensetzen, was gibt es für eine Dynamik, wer sind die Lehrer, die da sind, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und dann tun wir eigentlich die Räume wieder kreieren, wo wir finden, die sind jetzt gut. Aus dem, was wir gelernt haben vom letzten Jahr, aus dem, was wir für Ansprüche haben, aus dem, was wir denken, das wäre praktisch, wenn wir es nächstes Jahr so hätten, gut. Das ist ein gutes Umfeld, um sich wohlfühlen und können lernen.
Spannend. Also sehr beweglich. So. Das sind sehr beweglich. Also
das sind sehr beweglich. Das kann auch anstrengend sein.
Ja, ja. Also für euch nehme ich
an. Für alle, glaube ich.
Ja.
Okay. So, anstrengend ist aber eigentlich noch, finde ich noch etwas Gutes, wenn man anstrengend ist.
Ja.
So. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, wo man... Manchmal macht man es ja so zum Vorwurf, wenn man nicht so richtig weiss, was machen wir eigentlich. Ja. Dann sagt man, ja, das ist eine Schule, da fühlt man sich einfach wohl und da ist man einfach lieb miteinander. Und man hat aber auch keine Anforderungen an die Kinder. Oder?
Ja.
Man lässt sie ein bisschen machen. Oder? So, man öffnet die Tür öffnen und dann sind die Kinder da und die machen etwas, eben weil sie offen ist. Und am Abend lässt man sie dann wieder heim und dann, ja. Und man hat keine Struktur oder keine Verbindlichkeit sind da. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil. Also die Offenheit, die wir haben, die wir dann erleben, in dem Sinne beim Lernen oder die Möglichkeit, die wir geben, gehen nur, wenn man klare, verbindliche Strukturen hat, wenn man sich gut überlegt, wie schaffen wir zusammen, wie organisieren wir das, was braucht es für eine Umgebung, wo jeder seinen Platz hat und auch eine Gruppe und eine Dynamik von einer Gruppe sich entwickeln kann. Aber das merkt man erst, wenn man dann drinnen ist in der Schule eigentlich. Darum ist es immer, die es am besten wissen, das sind unsere ehemaligen Schüler.
Ja.
Die wissen am besten, wie machen wir Schule und warum funktioniert es. Also funktioniert es, warum haben die sich entwickelt und haben Lernfreude behalten oder wiedergefunden auch zum Teil, oder?
Mhm.
Und stehen im Leben jetzt.
Wie vermittelt ihr unbekannt, also zum Beispiel Eltern, die kommen, in die Schule sich informieren, wie redet ihr über die Schule, wie können sie sich vorstellen?
Ja, wir können mal sagen, was wir so machen, auch praktisch, wie so ein Schulalltag und so ausgeht, das wird man ja hören. Aber also von unserer Haltung, oder?
Ja.
Was am eindrücklichsten ist für Eltern, die kommen schauen, ist, wenn unsere Schüler, die da sind, ihnen die Schule zeigen.
Ja.
Und wenn sie sie durch die Schule führen.
Yeah.
Und wie sie das machen. Das ist das, wo am besten überkommt, was wir eigentlich machen.
Mm-hmm.
So.
Das ist wirklich lustig, dass das machen sie enorm gerne, Schüler. Mm-hmm. Auch Schüler, die bei sind einfach immer noch toll. Oder? Es gibt auch Schüler, die es anstrengend finden und mühsam finden und jetzt das Zeug nicht lernen wollen. Auch die ein bisschen reklamieren, wenn sie dann andere Leute durch das Schulhaus führen, dann erzählen sie, was da läuft, und dann kommen sie richtig ins Feuer. Eigentlich ist das auch ein pädagogisches Mittel, die Schüler machen überlegen, hey, warum bin ich eigentlich da und was bringt es eigentlich? Das können sie dann gut erzählen. Und das ist sehr eindrücklich für die Eltern. Also die Eltern merken, glaube ich, dass es bei uns wirklich darum geht, dass das Kind etwas machen kann.
Mhm.
Das ist mir vorhin in den Sinn gekommen, was du gesagt hast, wegen der Wohlfühlschule. Oder? Mhm. Wohlfühlschule ist eigentlich in der Bildungsdebatte ein Schimpfwort.
Ja.
Das ist eine Wohlfühlschule. Das heisst, da wird gar nicht gefordert von den Kindern, da wird sie gar nicht machen. Oder?
Und dann fühlen sie sich wohl, ist die Vorstellung. Oder?
Genau.
Genau.
Und wir sagen, Schule ist Lebenszeit, ist ein von dem, was wir immer wieder betonen.
Ja.
Das heisst, die Schule bereitet nicht nur auf ein späteres Leben vor, sondern die Schule ist die Zeit vom Leben vom Kind, bringt viel Zeit in der Schule, und das Leben muss lebenswert sein, das muss toll sein, oder?
Ja.
Also, das Kind geht vielleicht zu oben, wenn es aus der Schule rausgeht, tot dumm, und dann wenn die Schule nur verspäter ist, dann nachher ist das ja eine schreckliche Vorstellung. Nein, die Schule muss dann wertvoll sein für die Kinder. So, und von dort her ist es selbstverständlich, dass sich das wohlfühlen muss. Ja. Also für uns ist ganz klar, Lehre geht nur, wenn man sich wohlfühlt. Sonst funktioniert die Lehre gar nicht, sonst ist es immer besetzt alles Mögliche. So, jetzt heisst das aber eben nicht, dass das Kind einfach macht, was es will und nichts muss. Unsere Aufgabe ist schon, dem Kind zu helfen, zu lernen, sich auseinanderzusetzen mit der Welt und das seriös zu machen. Und das ist auch immer sehr anstrengend. Und ein Kind hat eigentlich gerne Anstrengung. Also wenn man einem Kind zuschaut, dann rennt es umeinander
und strengt sich heftig an. Und das gehört
dazu. Das macht es eigentlich schon. Ja. Aber das, was man in der Schule kann lernen kann, das ist häufig so anstrengend und nicht einfach gerade unmittelbar attraktiv. Ja. Das ist auch mühsam. Und häufig bringen die Kinder mit, häufig auch aus früheren Schulerfahrungen, alle möglichen Techniken, Strategien, sagst du, gell? Mhm. Wie kannst du die Anforderungen ausweichen?
Ja.
Und unsere Aufgabe ist, das Kind dazu anzuführen, oder vor allem auch den Jugendlichen, eben die Strategien nicht anzuwenden, sondern andere Arten zu finden, dass er sich doch auf das Lehren einlässt und dass dann merkt, wie toll das eigentlich ist. Lehren ist eigentlich toll.
Mhm. So. Was steht zu der ganzen extrinsischen, intrinsischen Geschichte? Also das ist ja ein ganz beliebtes Schlagwort von der alternativen Bildung und so, dass normalerweise so viel extrinsisch motiviert läuft, so viel von außen vorgeist. Das Kind muss dann einfach und dann, wenn es halt soll. Und dann gibt es die super, super Freien, die eben wirklich sehr stark einfach sagen, ja, es ist eigentlich wie sagt man, was ist das selbe Wort? Selbstgeleitet, selbstgeführt, selbstbestimmt.
Selbstbestimmt.
Genau. Wo bewegen wir euch in dem? Wie seht ihr das? Also, ich spüre bis jetzt so ein bisschen raus, dass die eben wirklich als Lehrer oder als Pädagoge klare Vorstellungen haben, dass die Sachen wollen vorgeben und sollen Sachen vorgeben. Was ist denn das, was ihr vorgeben?
Also, zuerst mal schon, das intrinsisch extrem sind Wörter, die wir nicht wirklich brauchen. Das ist nicht unsere, und wir erklären unsere Pädagogik nicht anhand von dem. Wenn man die Kinder einfach machen, was sie wollen, dann leben sie ja jetzt in einer Gesellschaft, die so viel anbietet an Ablenkung, wo unmittelbare Reizerfüllung. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer um die unmittelbare Reizerfüllung geht. Man kann sich alles kaufen, oder? Man kann mit wenig Aufwand irgendwelche Reize leben. Und selbstverständlich die ganze elektronische Welt ist das. Oder? Es ist dem so ausgesetzt, dass wenn man es einfach dort lässt, dann verdrängt es dort drin. Dann versauft das Kind. Und das Kind braucht Beispiel, dass man anders mit der Welt kann umgehen kann, dass man sich eben auch anstrengen kann und dass sich das lohnt. Dass man auch etwas kann aushalten kann, eine Zeit lang. Und dann erst merkt, dass sich das gelohnt hat. Das finde ich ist ganz stark unsere Aufgabe.
Also das ist jetzt ein Beschreibung von einem Vorbild, oder? Von einer Vorbildsfunktion.
Das nicht nur ein Vorbild, sondern das Kind braucht auch jemanden, der ihm sagt, mach doch das jetzt, was ermuntert, der ihm zeigt, schau, die Ausweichstrategie, die ist nicht wirklich toll für dich. Da hast du nicht wirklich etwas davon. Es lohnt sich, einmal anders probieren, die Sachen angehen, nicht ausweichen.
Ja, wir sind ja, also Schule ist dort dann auch ein Raum, wo einen Schutz auch bietet, so denke ich. Wo man kann etwas ausprobieren auch. Wo man auch vor allem auch im Sozialen auch kann ausprobieren und lernen. Und dann sind ja jetzt einfach wild zusammengewürfelte Menschen jetzt da, wo jetzt sonst nicht unbedingt würden so zusammenkommen. Also muss ich jetzt auch lernen, wie geht man mit dem um? Also wie ist man jetzt in einer Gruppe? Was ist die Dynamik von einer Gruppe? Wie geht man mit den unterschiedlichen Bedürfnissen um, die da sind? Und da gibt es ganz viele Ansprüche. So von der Einzelnen, aber auch von der Gruppe. Und ich bin schon überzeugt, da braucht es, zum dem können wir einen Rahmen geben, braucht es Lehrer, Lehrerin oder wie man dann auch immer sagt, Lernbegleiter oder so, wo das auch wo schauen, dass es an, dass man, dass jeder Einzelne auch einen gewissen Schutz hat. So. Wir zum Beispiel, also wir haben vielleicht so als kleines Beispiel, wir haben einmal in der Woche eine Schulkonferenz. Mhm. Das sind zwei Oberstufenschüler, die das leiten, die sammeln dann die Wochen über sammeln die Präsentationen, also Sachen, die den Schüler vorzeigen mhm. dort, oder wo wir finden, das könntest du jetzt vorzeigen, mhm. und man ist ein bisschen dann auch stupft und schaut, dass das auch passieren kann. Und das ist die Möglichkeit, zum können, sich beweisen, also der anderen gegenüber, ich habe etwas geleistet. Und es wird wahrgenommen von allen. Mhm. So. Und das braucht aber auch einen Rahmen, wo sich jedes Kind, das vorne steht, sich sicher fühlen kann, wenn ich etwas präsentiere, dann werde ich nicht ausgelacht. Oder gibt es nicht einen blöden Spruch oder irgendetwas. Oder? Mhm. So. Und dazu finde ich auch, sind die Erwachsenen zuständig dafür, dass sie so eine Atmosphäre schaffen, mhm. dass das möglich ist. Aber wo auch eingreifen, mhm. wenn jetzt jemand sich nicht daran halten würde. So. Und das kann man jetzt nicht den Kindern allein überlassen, finde ich. Mhm. Sonst so etwas. Dass man dort jedes Kind Erfahrung kann machen, ich tue mich anstrengen, ich tue etwas vorbereiten und ich tue es der anderen präsentieren. Es wird wahrgenommen und wertgeschätzt. Und das sind dann grosse Unterschiede, gibt es dort. Oder? Und dass es auch wahrgenommen wird, dass es sehr grosse Unterschiede gibt bei dem.
Unterschiede
von, eben vom Alter her, was präsentiert wird. Also okay. jetzt, und aber auch vom Inhaltlich her, auch von der, vom Niveau zum Beispiel, oder? Von der Komplexität von etwas, was mhm. dann gezeigt wird.
Genau. Also no, das haben wir gar noch nicht abgedeckt. Also welche Alters,
Schulstufe und so? Erste Klasse bis zur 9. Klasse, also das heisst so 6, 7 bis 16, 17. Ja. Die 9 Jahre obligatorische Schulzeit.
Genau. Wie viele sind im Moment?
Ein bisschen weniger als 50. Knapp 50 sind es.
Schüler, ja. Okay. Und wie, also eben, die haben es vorher gesagt bei der anderen Schule, also wie viele, haben wir jetzt das Gefühl, sind da so, wo eure Vision kennen und die Haltung mittragen und sich engagieren und so weiter, und wie viele müssen einfach eine Alternative finden und versuchen es dann? Also es gibt es sicher auch, oder? Leute, die einfach ein Problem haben, Alternativen suchen und dann
das gibt's.
Also stossen gibt's. Sie auf euch und dann versuchen wir es mal, oder? Also ich nehme ja. an, das gibt es.
Also das ist sogar, das gibt es oft, also ja. nicht nur bei uns, das ist eigentlich überall so. Ja. Oder? Grundsätzlich, die meisten suchen Möglichkeiten in der Startschule, im Dorf, wo man auch ist, das, was am nächsten ist, wo man auch im System drin ist, wo man kennt oder so. Und dann hängt es sehr davon ab, von den eigenen Ansprüchen, die man hat, oder manchmal auch von der eigenen, die eigene Schulzeit, wie man die erlebt hat. Mhm. Und dann auch, wie die Kinder ihre Schulzeit erleben. Und die, kann ja, die ist ja nicht nur abhängig vom System, sondern auch noch abhängig von der Lehrperson, von der ja, Gruppe. Ja. Das ist ja dann ganz viele Variablen. Gibt's denn. Mhm. Und dann, was es denn ist, warum jetzt das Kind irgendwie unglücklich wird in der Schule. Oder die Eltern stellen fest, dass hat nicht die Möglichkeit, die Entwicklung zu machen, wo sie finden, die wäre wichtig für das Kind. Das ist ja dann ganz, ganz vielfältig, was es denn genau ist. Es geht ja nicht darum, zu sagen, dort, das ist falsch gemacht worden, sondern es geht einfach darum, zu feststellen, das Kind kann sich unter den Bedingungen, wo dort jetzt sind, kann sich so nicht entwickeln, wie man sich vorstellt, was man sich halt wünscht für das Kind. Und dann gehen Eltern auf die Suche, was gibt es für Alternativen. Es gibt wenige, die von der ersten Klasse grundsätzlich etwas suchen. So.
Ja, okay. Ja.
Und das ist ja in jeder Privatschule eigentlich so. Weil also man muss es privat finanzieren.
Genau.
Oder? Also in Deutschland ist es anders, wo das Land dann dort die Lohnkosten übernimmt. Okay. Da gibt es viel mehr alternative Schulen, weil dann einfach die Eltern einfach können, sich entscheiden für eine private Schule, auch, sei es Steiner Schule oder eben auch reformpädagogische Schulen, ja. die das können einfach finanzieren können, auch mit einem ganz normalen Einkommen. Und bei uns kann man das, in der Schweiz ist das schwierig. Und das bedeutet, dass es dann Schulen gibt, die einfach sagen, sie haben einfach den kostendeckenden Beitrag. Man zahlt ein fixes Schulgeld. Oder so Schulen wie wir, die sagen, wir haben einen kostendeckenden Beitrag, den wir brauchten. Aber wir wollen die Schule auch ermöglichen für andere Eltern. Mhm. Und dann gehen wir dort runter mit dem Beitrag. Und dann müssen wir aber auch wieder schauen, wie können wir denn existieren und überleben. So.
Dann haben die aber sicher eben sehr oft genau die Situation, dass jemand da kommt, der schon schlechte Schulerfahrungen gemacht hat und wo dir das erste Mal eine Weile mit dem beschäftigt, vermutlich. Und nicht, also die Strategie, die du erwähnt hast, das kommt wahrscheinlich oft aus dem raus, dass das Kind gelernt hat, in dem System, das nicht gepasst hat, irgendwie durchzukommen. Und dann kommen sie hier hin und dann wäre eigentlich das Ziel, dass sie hier können thriven, sagen wir auf Englisch, also sich entwickeln, sich entfalten. Und dann kommen, und ich nehme an, das ist noch ein wichtiger Teil von eurer Tätigkeit, oder nicht? Dass irgendwie der Übergang zu finden, so quasi.
Ja schon, aber das ist dort ganz, ganz unterschiedlich. Also man kann nicht von Anfang an schon sagen, was bedeutet denn das, wenn jetzt das Kind kommt? So, oder? Was man feststellen kann, ist so, durch die Struktur, die wir haben, durch so, ich sage jetzt mal, die Atmosphäre und unsere Grundhaltung, viele Kinder einfach einmal können so mal so ein bisschen loslassen. So. Und merken, sie sind einmal so wertgeschätzt und wahrgenommen und haben ihren Platz da, wie sie sind. So. Und selbstverständlich gibt es solche, die dann auch probieren, mit der Zeit dann auch, und das ist oft dann, wenn man sich dann sicher fühlt einmal in der Schule, wenn man angekommen ist sozusagen und weiss, aha, da wird man ernst genommen in der so, da hat man seinen Platz jetzt. Dass man dann natürlich anfängt, wieder ausprobieren, was heisst denn das? Und das sind dann oft zum Teil eben auch schon auch alte Muster, die dann wieder kommen. Mhm. Und genau in dem dann eigentlich wir dann arbeiten dran. Mhm. So. Aber da ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt eine pädagogische Arbeit mit dem einzelnen Kind, so in dem Sinn, sondern das ganze System macht eine Arbeit. Und da gehören zum Beispiel auch Kinder dazu.
Ja.
Also die sind auch wirksam für andere. Also es sind nur die Lehrer, die irgendetwas Gutes machen für das Kind oder geschickt, pädagogisch geschickt handeln, damit sie jetzt dort seine Muster neu entwickeln, sondern es ist das ganze System, wo das ermöglicht. Und wir können nicht immer sagen, was ist es jetzt genau? Das ist eigentlich das Spannende.
Wie viel Freiheit hat so ein Kind da? Also kommt es auf die Stufe drauf an oder so? Oder, also quasi einfach komplett freigestaltete Zeit, gibt es einfach so Pausen wie in einer normalen Schule oder gibt es auch so Blöcke, die einfach völlig frei sind und sie einfach rausgehen im Garten und machen, was sie wollen? Oder ist es...
Nein, es gibt keine Blöcke, wo sie können ganz frei machen, was sie denn wollen, sondern es gibt so Möglichkeiten, wo sie können wählen oder etwas können entscheiden. Und dann gibt es aber eine verbindliche Abmachung, was man jetzt dann macht. So.
Für die nächste Woche?
Für den Tag oder für die Stunde oder für die zwei Stunden oder was es denn ist. Oder? Ja. Es passiert eigentlich immer in der Beziehung mit der Lehrer zusammen. Und das ist vielleicht auch noch mal komplexer. So, es ist auch nicht nur einfach ein Lehrer, der dann irgendeine Beziehung hat zu den Schülern, sondern es ist ein ganzes Schulteam, das Beziehung hat mit dem Schüler. So. Von dort her ist es auch ganz wichtig bei uns, dass wir auch als Team gut zusammenarbeiten, gut miteinander uns austauschen und auch selber über uns, was wir tun, darüber reflektieren. Und uns auch gegenseitig unterstützen und helfen oder auch mal entlasten. Ist ja auch möglich. Das spielt eine grosse Rolle. Das merkt man, wenn wir eine gewisse Einheitlichkeit haben. Auch mit dieser Vielfalt auch von der Lehrer und Lehrerinnen. Aber von der Haltung her.
Genau. Das sind die Sachen, die ich nehme an, das ist schwierig, mit Wort zu fassen. Oder können die das gut? Also irgendwie so eine Haltung oder das, was du jetzt gerade beschreibst, irgendwie überzubringen, ist wahnsinnig schwierig. Also Also, es kann nicht einfach irgendwie so sein, dass man einen Text liest und dann weiss, man mit Haltung ist und dann kommst du an und dann klappt es. Sondern es ist ein komplexes
Beziehungsmuster und Umgang. Wo man miteinander entwickelt und lernt anhand von der Praxis, die man hat.
Aber es geht sicher um Respekt und um Wertschätzung und solche Sachen. Oder was wäre so ein Schlagwort? Gibt es solche, wo irgendwie ihre Prinzipien oder so? Oder?
Also Respekt gegenüber dem Individuum, mhm. aber auch gegenüber Gruppen immer. Oder mhm. eine Dynamik oder eine Gemeinschaft, so muss man sich sagen. Mhm.
Also, ich glaube schon, dass wir ganz, ganz stark auch als Team, wir haben jede Woche auch unsere Lehrteamsitzung, wo wir viel über Kinder reden. Mhm. Wir überlegen uns ganz stark, weil erstens, jedes Kind hat andere Bedürfnisse und welche Bedürfnisse hat jetzt das Kind und um was geht es bei diesem Kind? Wir wissen es dann nicht, sondern das Kind sagt uns das. Aber wir sind glaube ich, schon ziemlich aufmerksam darauf, aha, das Kind braucht das, das Kind kann besser so arbeiten, das Kind hat jetzt das Bedürfnis. Das sind häufig auch dann emotionale Bedürfnisse, aber auch andere. Mhm. Wie sie Lehre organisiert, wo es sitzt, wenn es Pause macht, etc. Mhm. Und der Idealfall ist dann eben, dass das Kind das auch wahrnimmt. Ich glaube, mit der Zeit spürt es das. Oder? Es gibt viele Kinder, die noch ziemlich lange dranbleiben, aber mit der Zeit spürt es das. Und hat dann auch das Vertrauen, seine Bedürfnisse wirklich anzumelden. Mhm. Und dann passiert eben das, was der Matthias Held vorhin gesagt hat. Wenn das Kind ein Bedürfnis anmeldet, eine Idee hat, was es gerne will, dann finden wir das immer toll. Oder? Yeah. Das ist wirklich der Idealfall, wenn es schon passieren kann. Yeah. Und dann machen wir mit dem Kind ab, wo, wie, in welchem Rahmen kann es jetzt das verwirklichen. Und dann ist ganz viel möglich. Mhm. Und eben das, was halt unser Vorteil ist als Privatschule, und als kleine Privatschule ist, der Lehrer, die Lehrerin, die hier arbeitet, hat auch die Freiheit.
Ja.
Sie kann, wenn sie merkt, das Kind braucht jetzt das, hat das nötig, dann organisiert sie das mit dem Kind.
Ja.
Und das kann man machen. Und dann findet die Lehre wirklich statt. Mhm. So.
Ja. Wie oft kommt es vor, dass ein Kind auch außerhalb der Schule macht? Gibt es das? Also irgendwie so, ich will das und das ausprobieren, erleben, sehen, Exkursionen, was auch immer. Spielt das eine große Rolle? Oder versuchen Sie das meiste da auf dem Areal quasi stattfindet?
Also natürlich, ein grosser Teil findet schon auch in der Schule statt. Das ja, also. Ist manchmal auch eine gewisse Realität, aber man würde es manchmal auch gerne etwas anderes noch gestalten oder so. Aber manchmal gibt es gewisse organisatorische Grenzen und so. Ja. Oder Ressourcen, die man nicht hat. Aber wir probieren auch immer wieder nach Hause, also rauszugehen auch. Also die Sachen von außen reinholen, aber umgekehrt auch rausgehen. So, und etwas erleben. Also wenn wir jetzt etwas, manchmal, also es gibt auch Sachen, die wir dann anregen, um zu sagen, da gehen wir jetzt hier, das machen wir jetzt. Aber oft ist es auch für die Schüler, dass sie Ideen haben, wo wir dann mit ihnen tun, schauen, wie können wir das umsetzen. Ein Lager zum Beispiel findet eigentlich immer dann statt, wenn es von den Schülern kommt. Vor allem.
Ah, also dann kein regelmäßiges Lager?
Nein, eigentlich. Also es gibt wir sagen, so
nein, wir sagen, es gibt bei uns keine Lager, wo einfach fest geplant sind. Gibt es nicht.
Okay.
Die Schüler kommen dann und sagen, können wir
nicht etwas machen.
Wieder ein Wintersportlager machen. Dann sagen wir, wenn der wirklich und was wollen wir und was machen wir dafür, dass es das gibt? Aber wir warten, bis die Kinder mit dem kommen. Wir müssen das jeden Winter kommen mit dem.
Ja, genau.
Aber es meistens, muss von den Kindern rauskommen. Und die Kinder müssen etwas leisten.
In welchem Rahmen bringen das ist einfach, das passiert auf Flur in eurem Alltag oder machen die das so wirklich so?
Ja, das passiert zwischen ihnen eigentlich. Ja. Und dann nicht unbedingt in der Schulkonferenz. Meistens passiert das vorher schon über Fragen und wir haben Ideen und so. Und dann tun wir sind so klein und dann tun wir miteinander darüber reden. Und dann tun wir es vielleicht schon in der Schulkonferenz einmal aufnehmen. Und dort kriegt es ein bisschen Struktur und dort gibt es dann Arbeitsgruppen oder irgendwelche Gruppen, die sich überlegt, wie könnten wir Geld oder so verdienen und wo gehen wir hin, dort man noch überlegen und so.
Da sind Schüler, Schülerinnen,
das alle gibt's dann schon.
Ja. Alle beteiligt.
Ja.
Das wollte ich noch eine Frage wegen der Basisdemokratie und so weiter. Also wie macht ihr das jetzt? Was ist, also quasi, was können die Lehrer mitentscheiden, was können die Kinder mitentscheiden? Wie gehen wir mit dem Ganzen um?
wir sind ursprünglich, weil wir ganz schnell eben neu angefangen haben, auch einfach ein Verein gewesen, wo Eltern und Lehrer Mitglied waren. Und haben aber gewusst, das ist nicht das, was wir wegen der Erfahrung in der Freien Volksschule, das ist nicht das, was wir bleiben wollen. Und es hat eine Phase gegeben, da haben wir Gewinn gemacht, da haben wir mehr Geld eingenommen, als wir ausgegeben haben. Die Phase ist schon lange wieder vorbei. Aber die Phase hat es gegeben. Und dort haben wir gesagt, jetzt müssen wir aufpassen. Dann haben wir jemanden gehabt, der uns ein bisschen unternehmerisch beraten hat, das einzige Mal. Und die Person hat uns gesagt, jetzt müsst ihr unbedingt eine AG daraus machen, eine Aktiengesellschaft, weil die haben ja die Schule gegründet, die haben ganz viel reingesteckt am Anfang, die haben ganz schlechte Löhne gezahlt, die haben jede Menge Zeit reingesteckt, etc. Jetzt müsst ihr das Geld wieder zurückholen, jetzt können wir das auch zurückholen, jetzt machen wir Gewinn. Oder? Ja. Und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Auf das haben wir nicht die Schule gemacht und dann haben wir daraus die jetzige Form gemacht, glaube ich, eine Stiftung.
Okay.
Stiftung ist eigentlich das Autoritärste, was man machen kann. Weil da gibt es einfach ein Stiftungsrat. Ja, und wenn jemand aus dem Stiftungsrat ausscheidet, bestimmen die restlichen Mitglieder, wer neu in den Stiftungsrat reinkommt. Und die haben eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten, das selber zu bestimmen. Aber die Stiftung gibt Sicherheit und wird ja auch von der Stiftungsaufsicht kontrolliert. Aber sie gibt Sicherheit. Geld, das hier reinkommt in die Schule, kann nur für die Schule verwendet werden. Das kann niemand Geld für sich rausholen. So. Man kann auch das umgehen, wenn man will, aber nicht wegen dem haben wir es gemacht. Die Stiftung gibt die Garantie. Und das ist auch die Garantie, die wir den Eltern geben wollen. Also Geld, das dir einzahlt, wenn ihr Schulgeld zahlt, das bleibt in der Schule. Da holt
Sand niemand ab. Das ist egal.
So.
Ja, okay.
Gut. Aber eben, eigentlich ist dann System, die drei Stiftungsräte, die bestimmen, die können letztlich entscheiden. Nur alles wird immer an der Teamkonferenz, an der Teamsitzung besprochen, die findet jede Woche statt und wir schwätzen auch schon ganz viel. Und eben, wenn ein Lehrer etwas machen will, dann schauen wir, und zwar als Team, schauen wir, wie ist das möglich und dann macht er es. Von dort her hat er ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist nicht formalisiert. Bei der Schulkonferenz ist es so, das leiten zwei Schüler. Die teilen das Wort, aber dann meldet sich halt der Lehrer auch oder der Schulleitung meldet sich auch und hat dann durchaus ein gewichtiges Wort, logischerweise. Aber die Schüler wissen, sie können Anliegen vorbringen. Und das ist jetzt eben nicht formal in einem Reglement drin, sondern das ist, glaube ich, das, was uns wichtig ist und was sie dann klappt. Wenn sie auch das Vertrauen haben und einfach die Erfahrung gemacht haben, wenn wir ein Anliegen haben, dann wird es ernst genommen und wird bearbeitet. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, dann nützen uns alle Paragrafen nicht. Von dort her haben wir kein Reglement. Wir haben kein Mitbestimmungsreglement. Ich weiss, das ist ein bisschen gefährlich. Oder? Das ist ein bisschen gefährlich, dass die die Macht haben, oder? Und der Stiftungsrat hat in dem Sinn die Macht.
Ja.
Und aber die die Macht haben, die sagen immer, es läuft ja alles gut.
Yeah.
Ich höre sie allen dazu. So. Und, haben keine Garantie. Aber die ganze Schule läuft nur, wenn im Alltag, wenn das wirklich umgesetzt wird.
Also ich habe im Moment das Gefühl, es kommt gar nicht so auf die Rechtsform. Auf andere alles Zeug. Also schief laufen kann es eben immer. Vor allem ist ja schief gelaufen, offensichtlich. Und eben, wie gesagt, also. Schlussendlich das, wie die Menschen miteinander umgehen, ist wahrscheinlich so und so, oder? Ob es Lehrer sind oder Schüler sind oder wie auch immer, das kann man sich vorstellen. Es gibt für mich ein Argument, das für mich sehr stark wiegt, vor allem und gerade in der Schweiz, für formalisierte demokratische Strukturen in der Schule, und das ist, dass die Schweiz eine direkte Demokratie ist und föderalistisch demokratisch organisiert ist und überall eigentlich die formalisierten demokratischen Strukturen leben oder leben können.
Könnten,
genau. Also die Strukturen sind eigentlich da und dann gibt es ja die ganzen Vereine. Und überall finde ich immer wieder so demokratische Strukturen. Und ich merke immer noch, meine 38 Jahre, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von dem Leben, von dem Ganzen. Ich kenne es abstimmen und viel mehr eigentlich nicht. Und ich habe, als ich mich mit Sudbury schon auseinandergesetzt habe, ich einfach gefunden, hey, eigentlich, also, mein, es kommt einem schon sehr, also mir ist es sehr komisch vor, das Ganze, weil es so formalisiert ist und so irgendwie so schablonenhaft. Aber gleichzeitig kann ich dann eben schon sagen, also die Erfahrung, die man dort macht, es ist ja nicht dem, dass die Beziehung nicht stattfindet. Die Beziehung findet sowieso sicher auch statt, weil sie alle eben sehr stark miteinander leben. Es ist meistens relativ familiär, habe ich das Gefühl. Aber dass man das wirklich kann leben als Kind schon, ist ja gleich bei welchem Alter. Das finde ich noch ein recht starkes Argument, dass man sagt, hey, das ist eigentlich ein wunderbarer so Practicing Ground oder ein Ort, um das üben. Wieso macht man das nicht auch in der Schule? Oder? Also, wie seht ihr das? Also, ist das nicht ein Argument dafür, zu sagen, ja doch, eigentlich wäre es noch cool, wenn man wirklich so eine demokratische Struktur in der Schule hat, wo die Kinder das irgendwie volle Stimmrecht haben und voll mitmachen können und so weiter und so fort?
Doch, das finde ich alles überzeugend und finde ich ein gutes Modell. Es bindet einfach enorme Energie. Und ja. Ich finde es toll, wenn es Schulen gibt, die das dauern.
Ja.
Richtig durchspielen und richtig machen.
Viel,
das ist toll. Das ist jetzt einfach nicht unsere Spezialität.
Okay.
Wir haben andere Sachen, wo wir uns darauf konzentrieren.
Ja.
So.
Ja.
Aber gar nicht gegen solche Modelle, die sind schon in Ordnung. Oder? Ja. Und eben, dann ist die Frage von Machtmissbrauch. Oder? Ich glaube auch, wenn es ganz formalisiert ist, ist es auch da. Ja. Oder, also auch möglich. Ja. Und bei uns ist es durchaus auch möglich. Oder?
Ja.
Bei uns muss der Machtmissbrauch verhindert werden, indem man aufmerksam ist.
Ja.
Und eben, weil wir sagen, eigentlich geht es immer um Beziehungen.
Ja.
Darum haben wir auch das Gefühl, gibt es auch genug Kontrolle und Gegenkräfte und Wirkung gegen...
Es ist ein Organismus, der das Zeug lebt. Genau. Wie bei allem, es kann auch schief gehen.
Und eben, wenn wir jetzt eine Schule von 500 Kindern wären, würdest du die Frage ganz anders stellen.
Stimmt. Die letzten Minuten, die wir noch haben, würde ich gerne einfach so ein bisschen wieder fast zurück zum Politischen. Was sind eure Wünsche und Vorstellungen, wie sich Bildungslandschaft Schweiz grundsätzlich eigentlich sollte entwickeln? Also, was heisst das?
Also, das Gegenteil von dem, was jetzt ist.
Das Gegenteil von dem, was jetzt ist. Also,
schön. Also einfach wieder offen wird, oder? So, ich sage jetzt echt extra wieder. Offen wird für verschiedene Schulformen.
Bildungsvielfalt.
Ja. Bildungsvielfalt da ist. Auch nicht alles ausmessen muss und kontrollieren muss und von oben aber strukturieren muss, sondern eigentlich das Spannende finde ich, wenn es eine Vielfalt gibt von verschiedenen Möglichkeiten und dort auch eine Vielfalt ist, wie etwas umgesetzt wird und ausprobiert wird. Und es nicht schon im Voraus schon festgelegt wird, was darf man, was darf man nicht im Sinn. Also klar gibt es einen Rahmen, aber ich rede jetzt von ganz engen, von einem engen Rahmen, wo es einfach nicht braucht, Schule. Schule muss ermöglichen, dass Kinder und die nächste Generation sich bilden kann und sich entwickeln kann und kritisch ist gegenüber dem, was jetzt da ist, zum Beispiel, oder was da kommt, neue Ideen entwickelt, offen bleibt, motiviert ist, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, mit den Problemen auseinanderzusetzen, die da stehen, und nach Lösungen sucht. Und nicht schon im Voraus lernt, es gibt für jedes Problem gibt es einen Lösungsweg und wenn man den geht, dann ist man am richtigen Ziel, sondern dass es nicht ums Ziel immer geht und man weiß manchmal auch nicht genau, was das Ziel ist, sondern es geht um den Weg, den man macht und der ist so vielfältig, wie die Menschen vielfältig sind.
So konkret politisch wäre, dass man Bildungsvielfalt schon viel erreicht, denke ich. Also wenn einfach quasi staatliche Rahmendinge da wären, dass so eine Schule wie die einfacher betrieben werden könnte. Das heisst vor allem auch finanziell unterstützt würde natürlich und so. Dass es wie Gleichberechtigung gibt, die so würde das quasi wie so lange, weil dann würden einfach die Leute, die die Idee haben, das einfach umsetzen und wären nicht so stark da gehindert und dann würde sich so das Gute durchsetzen. Oder halt eben, verschiedene Kinder braucht vielleicht auch verschiedene Schulen und so weiter. Aber das ist dann, also ich stelle mir immer vor, wenn es mehr Privatschulen gäbe, die mit völlig anderen Prinzipien arbeiten wie die Regelschule, dann würde die Regelschule fast gezwungen sein, sich auch ein Stück wieder anzupassen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die einfach quasi ihre Linie wieder durchziehen, wenn irgendwie plötzlich 30-40% der Kinder in eine andere Schule gehen.
Also die Regelschule hat immer profitiert von Alternativen, oder? Also sei es von Steiner-Schulen, anderen alternativen Schulen, Werkstattunterricht und so weiter. Ja. Also das ist immer von Initiativen, von reformpädagogischen Initiativen eigentlich gekommen. Also daher ist es eigentlich immer schon so gewesen, dass man davon profitieren konnte, dass andere etwas ausprobiert haben und man schaut, wie könnte man es auch noch machen. Und man nimmt etwas rein, oder? Mhm. So, und ich glaube, es ist auch ein gegenseitiges Profitieren, aber das ist, glaube ich, der Vorteil gewesen, schon, dass man das ist der Vorteil von einer Vielfalt. Also das kann man auch vorstellen, auch eine Staatsschule hätte nur Vorteile davon. Mhm. Also niemand wird verlieren. Ich glaube, man kann nur davon gewinnen.
Du hast vorher gesagt, wenn Privatschule mehr unterstützt, wurden. Wir werden nicht unterstützt werden, wir brauchen keine Unterstützung. Okay. Was wir brauchen, ist, dass die Leistung, die wir erbringen, bezahlt wird. Also im Moment profitiert der Staat enorm von uns. Mhm. Also wir unterrichten Kinder und tragen die Kosten selber über die Eltern. Es sind häufig Kinder, die sie noch beim Staat gesehen sind, enorme Kosten verursacht. Ja. Haben und wo noch viel höhere Kosten verursacht hätten, wenn sie dort geblieben wären. Und wo häufig völlig klar war, das wird zu einer gescheiterten Schulkarriere. Mhm. Wenn sie bei uns die Schulkarriere können retten können und nachher einen Beruf finden oder eine weiterführende Schule, wo sie nachher bestehen, dann tut das der Gesellschaft extreme Kosten einsparen. Und wir wollen eigentlich einfach, dass unsere Leistungen auch gezahlt werden. Oder? So, das ist das eine. Warum das nicht gemacht wird, ist, habe ich das Gefühl, hat ganz viel mit Angst zu tun. Die jetzige Vorstellung der Bildungspolitik ist, wir müssen ganz viel machen, dass die Kinder, bis sie zu Erwachsenen werden, dann wirklich so leistungsfähig sind, wie es unsere Gesellschaft jetzt braucht. Und dabei denkt man nicht an die Gesellschaft, sondern immer noch an die Wirtschaft. Oder? Und die ganze Diskussion läuft immer darauf, was braucht die Wirtschaft für Leute, welche Fähigkeiten wir die haben. Und jetzt weiss man, Kinder und Jugendliche werden nicht unbedingt so, wie es die Wirtschaft gerne will, wenn man denen mehr Freiheit geben würde, sind vielleicht anders und kritischer auch. Also, dort kommt, glaube ich, die Angst, was müssen wir jetzt machen, damit die wirklich denn so sind und dann das ewige Konkurrenzdenken. Die Schweiz kommt wirtschaftlich in Nachteil gegenüber anderen Ländern, die da mehr sind. Und dann gibt es die total absurden Rankings überall, oder? Wo die nicht begriffen und die Medien immer auf das hineingehen und das noch publizieren, wie die Universität jetzt wie gut ist. Das ist absurd, oder? Und das Ganze. Was ist das PISA-Zeug? Eine große Absurdität, wenn man immer Ranglisten macht. Oder? So, und dann macht man das im eigenen Bildungssystem auch. Und dann ist die Idee irgendwie, irgendjemand weit oben wird bestimmt, was ist richtige Schule und was genau müssen die lehren und wie müssen sie das lehren. Und dann werden entsprechend ein Lehrplan gemacht, ein Lehrmittel gemacht und dann Handlungsanweisungen für die Lehrer. Der frühere Leiter von der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz hat gesagt, die Lehrer brauchen den Lehrplan eigentlich nicht wirklich zu lesen. Die sollen unsere Lehrer, wir in der Pädagogischen Hochschule, wir sind Wissenschaftler, wir tun das wissenschaftlich forschen und tun das herausfinden, was ist die richtige, was ist das, was in der Schule machen muss, was ist Best Practice. Okay. Und das sagen wir dann den Lehrern. Die bekommen die Lehrmittel, dann bekommen sie Handreichungen dazu. Wir von der Uni tun das wissenschaftlich evaluieren. Wir tun dann prüfen mit irgendwelchen absurden Messmethoden, was funktioniert gut, was funktioniert nicht. Und, Lehrer, und dann tun wir die Handreichungen wieder ändern und die Lehrmittel ändern. Und die Lehrer machen dann immer das, was wir ihnen jetzt sagen. Das ist eine totale Entmachtung von der Lehrer. Und ich begriff überhaupt nicht, warum es da nicht viel mehr Widerstand von der Lehrer gibt. Warum die das mit sich machen? Natürlich im Kleinen macht jeder Lehrer, denkt, Pfifferdeckel, das interessiert mich alles nicht, was die erzählen. Ich mache so, wie ich merke, dass es funktioniert und geht. Oder?
Ja.
So.
Ich weiß,
Und von dort her kann man eben nicht einfach sagen, ja, man müsste halt mehr Alternativschulen zulassen und dann wird die Staatsschule auch anders. Man muss ein ganz anderes Denken in die Bildungspolitik hineinkommen. Dass Vielfalt etwas Wichtiges ist, dass letztlich Schule auf Beziehung beruht, dass das ja. Und einfach mehr Fantasie auch, dass viel mehr möglich ist, als man jetzt hat und dass man nicht so wahnsinnig muss Angst haben, alles ganz genau vorschreiben und alles ganz genau in den Rahmen zu legen.
Aber ja, es ist sehr, du hast auch Themen aufgegriffen, die ich gerne darüber geredet habe, aber nicht gewusst, ob man es noch arbeitet. Gerade auch PH und die Lehrausbildung und so weiter. Es kommt mir ja immer, also ich denke, wir sind in ähnliche Richtungen und es ist einfach, du hast ja vorher beschrieben, die Angst und die Wirtschaftsausrichtung und alles, da stecken ja so viele Köpfe in dem gleichen, sozusagen in einem ähnlichen Muster drin. Oder? Und von wo kommt dann der Impuls und die Macht, und, also politische Macht und politische Wille, um dann quasi dort, wo die Entscheidung im Moment getroffen wird, um dort wirklich ein Umdenken zu bringen? Das ist mir einfach nicht so ganz klar. Darum bin ich eigentlich immer froh, wenn ich sehe, ja, immerhin kommt auch aus der Wirtschaft, kommen auch Argumente zum Sachen ändern. Es wäre das sicher nicht die gleiche sein, wie du jetzt würdest dafür einstehen, aber ein paar Überschneidungen gibt es. Ja. Und wenn sie sagen, ja, immerhin, vielleicht kommt von dort dann irgendwie so wie die politische Macht und der politische Willen. Oder? Also, vielleicht auch von der Gesundheit, von den Gesundheitskosten, vielleicht, oder? Wenn das alles noch viel schlimmer wird und alles. Aber
eben, unsere Schüler finden einfach Lehrstellen. Und die Lehrmeister sagen, sie wollen so Kinder wie wir, wie sie bei uns rauskommen. Ich finde übrigens, es ist nicht nur einfach die Wirtschaft. Viel hängt auch an der Bildungswissenschaft oder an der Wissenschaft überhaupt, Sozialwissenschaft überhaupt. Ja. Die hat sich so verrennt in der Sackgasse mit ihrer ewigen Messerei, dass nicht nachdenken Wissenschaft ist, sondern Wissenschaft ist Daten erheben, Daten erheben, Daten erheben und dadurch irgendwelche Schlüsse ziehen und dann wieder neue Daten erheben dazu. Das ist so eine eingeschränkte und naive Vorstellung von Wissenschaft. Und das gibt ihnen, dann finden sie, weil wir jetzt irgendwelche Daten erfasst haben, jetzt sind wir im Besitz von der Wahrheit hier. Oder? Und da muss man gar nicht mehr kritisch drüber nachdenken, da gibt es ja gar keine richtige Diskussion. Dann wird man ständig erschlagen, wie es ist jetzt wissenschaftlich nachgewiesen, das, und dann kommen irgendwelche absurde Daten, die man auf 100 verschiedene Arten interpretieren
kann. Bildungstechnokratie oder Wissenschaftstechnokratie.
Ja. Und die hat ein sehr starkes Eigeninteresse, was die Bildungspolitik bestimmt. Oder? Also es sind natürlich Karrieren, die man so machen kann.
Yeah.
Und man kann dann Karriere machen, ohne viel müssen nachdenken. Nur mit blöden Datensammlereien. Also Checks, oder? Ist so eine
Was sind Checks?
Okay. Das ist bei uns in Nordwestschweiz gibt es so Prüfungen, oder? Zweite, vierte, sechste...
Okay.
Weiss nicht was, vier, siebte, neunte, irgendwie.
Okay. Okay.
Und dann werden alle gleich, alle durchgetestet. Oder so.
Okay. Nach völlige Blackbox. Kein Mensch weiss, welche Fragen werden gestellt, warum werden die gestellt, wie werden die ausgewertet. Am Schluss kommt der Schüler eine Zahl. Und es ist eine Blackbox und es wird einfach das Einzige, was gesagt wird, ist, das ist wissenschaftlich. Das wird wirklich wissenschaftlich.
Okay. Das ist ein weiteres Beispiel für die Art von Denken, die sich nie immer mehr durchsetzt. Auch in anderen Bereichen, finde ich.
Wir leben langsam
auf. Winter langsam. Also. Ich finde es spannend. Ich finde es schön, wenn Leute einfach so aus dem FF leidenschaftlich über ihre Lieblingsthemen reden. Das ist super. Wenn du mir gehst, würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass du euch Zeit genommen hast.
Ja, danke.
Ich habe es sehr spannend gefunden. Unter anderem auch die Geschichte vorher. Ich merke immer wieder, wie viel ich nicht weiss. Ich komme ja völlig aus einem anderen Bereich. Und dass es überhaupt die Bewegung gibt in der Schweiz, da weiss ich sehr wenig darüber. Also was da gelaufen ist. Und ich meine, das wäre gerade eine Zeit gewesen, wo ich eigentlich vielleicht die Alternative gebraucht hätte.
Das, genau. das finde ich auch eins der Probleme, finde ich, dass in der Öffentlichkeit, also über die Medien, eigentlich keine Bildungsdebatte stattfindet.
Ja, richtig.
Bildungsthemen sind kein Thema. Es gibt halt die regionalen Tageszeitungen, die stark sind, nicht mehr. Früher haben die immer einen Redaktor gehabt, der einfach für Bildungspolitik zuständig ist, spezialisiert hat und die Sachen auch immer wieder geschaut hat, dass das Thema immer wieder in den Medien ist. Es wird nicht mehr diskutiert über Bildung. Eben, die komischen Rankings werden veröffentlicht und dann meint man,
zeigt also ich persönlich würde mal, also klar, da gibt es verschiedene Arten, um es anzugehen, es ist alles wichtig, aber ich persönlich denke einfach, es muss doch möglich sein, die gescheiterte Schulkarriere, die Geschichten, die sind doch irgendwie fassbar und die sind doch irgendwie die, die würden doch Menschen bewegen. Und das kann doch nicht, also, kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, wenn es die Geschichte gibt, und ich bin überzeugt, die gibt es jetzt schon mehr geben, die wird es wohl höchstens noch mehr geben heute wie früher, ich weiß es nicht, aber die gibt es sicher noch. Das ist doch einfach Scheiß und das ist doch traurig. Und natürlich kann man darüber nachdenken, was es für Gesellschaft heisst, finde ich auch ganz wichtig, aber einfach schon nur die einzelnen Schicksale, die dann da passieren, was hat das für Auswirkungen aufs Leben und so, das tut mir immer, das müsste doch so ein Ankerpunkt sein, wo man sagen, hey, da könnte man einfach ein bisschen offener damit umgehen, dass ein bisschen mehr darüber reden, also eben die Medien, wo auch immer, würde ich auch gerne da ein bisschen Platz machen, aber ich finde es einfach schwierig, mir vorzustellen, ja, wenn das mir in der Öffentlichkeit wäre, dann müsste ich das Leute ein bisschen aufwühlen. Dann müsste man doch irgendwie besser verstehen, okay, vielleicht müssen wir Prioritäten anders setzen. So.
Aber ich habe sehr viel probiert. Ich probiere es immer wieder in Medien, mit Medien zu sprechen und zu sagen, stimmen über das. Es scheitert immer wieder. Es gibt tolle Gespräche und dann letztlich sind dann die Redaktoren und Journalisten immer überfordert und sagen, es ist uns zu viel, es ist uns viel zu komplex. Yeah. Wir bringen es nicht an und wir haben keine Zeit mehr, wir haben keine Möglichkeiten, uns intensiv damit zu befassen.
Okay. Hey, also, wir müssen durchstehen. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch schöne Fischen. Wir machen mal Ferien, hoffentlich irgendwann. Jetzt
sind wir schon durch. Ja, wir planen noch einen Sonderplan. Mal schauen, wie weit wir gekommen sind. Wie es aussieht da draußen. Okay. Und dann machen wir schon ein bisschen Ferien.
Dann müssen wir noch vorbereiten.
Und dann müssen wir vorbereiten. Wir
die letzte Woche ist noch ein pädagogische Vorbereitung.
Also, ja, machen wir schon einfach. Macht's gut. Vielen Dank.